Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Anne Reit, guten Morgen. Wer von einer langen Periode steigender Spannungen, Provokationen und Zwischenfälle hört, die schließlich zur Eskalation führt, fühlt sich an die Lage in der Ukraine erinnert. Und so gibt es neben grundsätzlichen Unterschieden viele Beobachtungen, die an den Georgienkrieg 2008 erinnern. Welche das sind und was sich daraus folgern lässt, ist gleich unser erstes Thema. Auch der einst blutige Konflikt zwischen Nordirland und der Republik Irland hat Europa lange beschäftigt, wie der Brexit und das Nordirland-Protokoll die Aussichten für eine Vereinigung verbessern. Auch darüber berichten wir heute. Und wir erfahren, was es mit Amsterdams Cyberbank auf sich hat. Im April 2008 stellt die NATO auf ihrem Gipfel in Bukarest nicht nur der Ukraine, sondern auch Georgien eine Zukunft im Bündnis in Aussicht. Wir sind übereingekommen, dass diese beiden Länder Mitglieder der NATO werden, heißt es in der Gipfelerklärung, der ein langes Ringen vorausgegangen war. Der damalige Generalsekretär Jabdohob Scheffer bemühte sich im Anschluss, mögliche Zweifel auszuräumen.
But I stand to be corrected if the sentence we agreed today that Ukraine and Georgia will become members of NATO, leaves a shimmer of a doubt. Not in my opinion.
14 Jahre später hoffen die Ukraine und Georgien weiterhin auf eine Aufnahme in die NATO, während Gebiete ihres Landes besetzt sind und von Moskau kontrolliert werden. Der Konflikt zwischen Russland und Georgien eskalierte bereits kurz nach diesem erwähnten NATO-Gipfel im Sommer 2008 und zeigt neben klaren Unterschieden doch einige Parallelen zur aktuell zugespitzten Lage in der Ukraine. Die wollen wir uns näher anschauen mit unserer Kollegin Gesine Dornblüt, die die Region oft bereist hat und sich gut auskennt. Frau Dornblüt, helfen Sie uns vielleicht zunächst, den Grundkonflikt zu verstehen. Georgien war eine der ersten Sowjetrepubliken, die unabhängig wurde. Und seitdem schwelte auch dieser Konflikt mit und um Südossetien, der dann 2008 in einem Krieg eskalierte. Worum ging es da im Kern?
Als Georgien unabhängig wurde, da wollten mehrere Regionen innerhalb der georgischen Sowjetrepublik selbst Unabhängigkeit, allen voran Südossetien und auch Abchasien. Neben anderem spielten dabei ethnische Fragen eine Rolle, denn in diesen Gebieten, die an Russland grenzen, leben Südosseten und Abchasen und die sprechen tatsächlich auch eine andere Sprache als Georgisch und sie fühlten sich von den Georgiern diskriminiert. Es kam dann bereits Anfang der 90er Jahre zu zwei Separationskriegen. Auf der Seite der Südosseten und der Abchasen waren auch russische Soldaten beteiligt. In diesen Kriegen gab es mehrere tausend Tote und etwa 250.000 Georgier wurden vertrieben. Das Ganze endete mit Waffenstillständen. Es gab aber keinen Frieden und keine politische Lösung, denn Südosseten und Abchasen bestanden und bestehen weiter auf ihrer Unabhängigkeit. Sie berufen sich auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Georgien aber besteht auf territorialer Integrität entsprechend dem Völkerrecht. Und so schwelte dieser Konflikt bis 2008, aber weitgehend ohne größere militärische Auseinandersetzung.
Es gab also schon lange Spannungen, bevor der Krieg dann im Sommer 2008 ausbrach. Welche Parallelen zur jetzigen Situation in der Ukraine lassen sich erkennen?
Also abgesehen von dem Hauptunterschied meiner Meinung nach, dass es im Donbass nämlich keine ethnische Komponente gibt, in Georgien aber sehr wohl, kann man tatsächlich einige Parallelen ausmachen, vor allem im Verhalten Russlands. Bevor Georgien in der Nacht vom 7. auf den 8. August 2008 Südossetien mit Artillerie beschoss und damit ja den Einmarsch Russlands auslöste, hatte es eine lange Vorgeschichte von Provokationen, von militärischen Drohungen und anderen Nadelstichen von russischer Seite gegen Georgien gegeben. Ich habe mir nochmal den Bericht einer Fact-Finding-Mission angeschaut, den die EU 2008 nach dem Krieg in Auftrag gab, den sogenannten Taliavini-Report, und da kann man das alles nachlesen. Auch in Georgien hat Russland in den nicht von der Regierung kontrollierten Gebieten lange vor dem Augustkrieg russische Pässe ausgegeben. Russland hat die Regionen außerdem jahrelang politisch, wirtschaftlich und militärisch unterstützt, wie jetzt die sogenannten Volksrepubliken in der Ostukraine. Dann gab es auch damals Manöver. Auch damals waren russische Truppen in der Region im Sommer 2008. Russland führte damals gerade ein Manöver im Kaukasus durch. Und auffällig ist auch, dass Russland auch damals von einem Genozid sprach, wie Präsident Wladimir Putin jetzt beim Besuch des Bundeskanzlers in Moskau. Und auch damals entbehrte das jeder Grundlage. Die EU hat nämlich in dem Bericht festgestellt, dass es keine Belege für einen Genozid gab. Und dafür sprachen auch die Opferzahlen unter den südossetischen Zivilisten. Die hat Russland nämlich nach unten korrigiert. Erst sprachen sie von 2000 Tote, einige Wochen später dann von 162. Was natürlich immer noch schlimm ist, aber eine doch wesentlich geringere Zahl.
Und auch die Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken im Donbass durch Russland liegt jetzt durch die offizielle Aufforderung der Duma in der Luft. Auch das ist ja ein aus Georgien bekanntes Modell. Was hat die Anerkennung Südossetiens und Abchasiens durch Russland gebracht? Wie muss man sich die Lage in diesen abtrünnigen Gebieten vorstellen?
Russland hat in diesen Regionen das Sagen. Wirtschaftlich sind sie komplett abhängig von Moskau. Südossetien, das ja sehr klein ist, vor allen Dingen von Zuwendungen aus Moskau, Abchasien in erheblichem Maße von russischen Touristen. Dann haben diese Staaten nach 2008 nur eine Handvoll anderer Staaten weltweit, die in guten Beziehungen zu Russland stehen, Südossetien und Abchasien als unabhängige Staaten anerkennt. Ihre Pässe bringen den Menschen eigentlich nichts. Sie reisen mit den russischen Pässen, die sie haben. Und zugleich haben sich die Beziehungen zum Mutterland Georgien, zum Rest Georgiens nochmal erheblich erschwert. Da ist fast kein Kontakt mehr möglich. Man kann von Kerngeorgien aus Südossetien zum Beispiel überhaupt nicht mehr bereisen, was bis 2008 noch ging. Und Südossetien ist mit einem Grenzzaun abgetrennt und der bewegt sich auch immer weiter ins georgische Kernland hinein. Vor allem aber für Georgien relevant sind die mehreren tausend russischen Soldaten, die seit 2008 in diesen beiden Regionen stationiert sind, und zwar mit Stützpunkten, regelrechten Stützpunkten mit einsatzfähigen Militärkräften.
Wie hat sich denn das, was man so unter der internationalen Gemeinschaft versteht, 2008 verhalten? Welche Vermittlungsbemühungen gab und vielleicht gibt es in diesem Konflikt?
Also es hatte vorher, vor 2008, über Jahre Vermittlungsversuche und Verhandlungsformate gegeben. Die traten aber auf der Stelle seit langem. Auch das vielleicht eine Parallele zum Donbass jetzt und den Minsker Verhandlungen. Georgien kam damals zu dem Ergebnis, dass nur die NATO-Mitgliedschaft Georgien schützen würde vor Russland. Und es gab 2008 im Frühjahr, also wenige Monate vor der Eskalation, ein Gipfeltreffen der NATO. Georgien machte sich damals große Hoffnungen, den MAP zu bekommen, den Membership Action Plan. Das ist sozusagen die Fahrkarte in die Mitgliedschaft. Und sie machten sich deshalb Hoffnungen, die Georgier, weil sie vorher jahrelang auch an der Seite der Amerikaner im Irak und in Afghanistan gekämpft hatten. Die USA waren damals auch dafür, den Georgiern diesen Fahrplan zu geben. Vor allem Deutschland hat gebremst. Stattdessen bekam Georgien, wie auch die Ukraine damals, das Versprechen, irgendwann aufgenommen zu werden. Wir haben das eingangs gehört. Und darüber sind sie bis heute nicht hinaus. Über die Folge dieser Entscheidung wird gestritten bis heute. Einige sagen, mit der Zusage für die NATO-Mitgliedschaft, irgendwann habe die NATO Russland bedrängt und Russland habe angegriffen, weil Georgien Mitglied werden wolle oder solle. Die Georgier sagen ganz im Gegenteil, die Absage damals an den Membership Action Plan war der Fehler. Russland habe das Fenster der Möglichkeiten genutzt und angegriffen, weil Georgien noch nicht NATO-Mitglied war. Und genau das trifft jetzt möglicherweise auch auf die Ukraine zu. Das sagen ja die Ukrainer, dass das Hinhalten der NATO der Ukraine Russland zur Aggression motiviert.
Welche Parallelen der sich zuspitzende Konflikt um die Ukraine mit dem Krieg in Georgien 2008 hat, hat Gesine Dornblüt für uns analysiert. Besten Dank. Ungelöst war über viele Jahrzehnte auch der Konflikt zwischen Nordirland und Irland. Einem Neuaufflammen galten auch mit die größten Sorgen nach dem Brexit. Denn der Abschied von der Europäischen Union sollte auch eine Abkehr von EU-Mitglied Irland sein. Das war zumindest die Kalkulation der pro-britischen Unionisten im Norden der Insel. Und damit auch das Ende aller Vereinigungsträume. Doch durch den Sonderstatus Nordirlands nach dem Brexit, über den heute wieder in Brüssel verhandelt werden soll, hat nicht nur der Handel zwischen Irland und Nordirland wieder zugenommen, auch eine Vereinigung scheint wahrscheinlicher geworden, wie unsere Korrespondentin Christine Heuer berichtet, auch wenn es nach wie vor deutliche Vorbehalte gibt.
Im Alltag gehen sich protestantische Unionisten und katholische Republikaner immer noch gern aus dem Weg. Nordirland lebt gewissermaßen im Kalten Krieg, räumt Ian Paisley ein, der für die DUP, die Demokratische Unionistenpartei, im britischen Unterhaus sitzt. Es gibt noch immer Argwohn und Verunsicherung, eine Verschiedenheit, und an der verläuft die Bruchlinie. Kalter Krieg bedeutet Fortschritt. Wir haben uns vom bewaffneten Kampf immerhin zu einem Verständnis, zu einer Akzeptanz unserer Verschiedenartigkeit fortbewegt.
In the sense that, you know, we've moved away from hot conflict to at least an understanding.
Aber die Akzeptanz ist fragil und auch nicht ganz freiwillig. Das Karfreitagsabkommen verpflichtet beide Lager, Nordirland gemeinsam zu regieren. Die jüngste Koalition mit der pro-irischen Sinn Féin hat Paisleys DUP gerade aufgekündigt. Wegen des Nordirland-Protokolls, das eine Zollgrenze zu Großbritannien geschaffen hat. Viele werten das als Befreiungsschlag, als Signal an die Wähler, dass man es ernst meint mit dem Brexit und dem unbedingten Verbleib im Königreich. Die DUP muss aufholen, denn bald sind Wahlen in Nordirland und in den Umfragen liegen die Republikaner stabil vorn. Auch das ist ein Signal, sagt Paul Maskey, Sinn Féin-Abgeordneter im Unterhaus. Ein Signal dafür nämlich, dass die Mehrheit der Nordiren sich eine Vereinigung mit der Republik Irland wünscht.
People know when they vote for Sinn Féin, they know what we want to unite around. So to me that's a good reference to it.
Wenn eine Mehrheit der Nordiren lange genug signalisiert, dass sie mit der Republik zusammengehen möchte, muss London ein Referendum darüber ansetzen. Auch das steht im Karfreitagsabkommen. In den katholischen Wohngegenden Nordirlands freuen sich schon viele darauf, wie hier in einem Einkaufszentrum in West Belfast.
We want the vote for United Ireland. That's what we want, so.
Wir wollen für ein vereintes Irland abstimmen. Ich bin überzeugt, dass es so kommt. Ich glaube auch, dass das passiert. In den nächsten 10 Jahren, ganz bestimmt.
In the next 10 years, definitely.
Der Brexit hat den nordirischen Republikanern Auftrieb gegeben. Damit hatten die Unionisten nicht gerechnet. Manche im pro-irischen Lager dagegen schon. Jared zum Beispiel, der früher für die IRA gekämpft hat und heute Touristen im Taxi durch die immer noch von Trennmauern durchzogene Hauptstadt seines Landes fährt. Frieden herrsche dort nicht, aber immerhin gebe es keine Gewalt mehr, sagt er. Und dann?
But we were going nowhere fast, until the British messed everything up and voted to leave Europe. Then all of a sudden, things changed.
Jared ist hörbar zufrieden. Nicht mit dem Brexit, aber mit seinen Folgen. Nordirland ist weiter im EU-Binnenmarkt, Großbritannien ist es nicht. Das rückt die Nordiren näher an die Republik Irland heran und ein Stückchen weg von England. Die irische Regierung würde das nie so deutlich sagen, aber auch in Dublin spüren sie den Schwung, den Großbritanniens EU-Austritt in die Debatte über einen gemeinsamen irischen Inselstaat gebracht hat. Vor dem Brexit war die Vereinigung eine Sehnsucht. Nach dem Brexit ist sie unausweichlich. Davon ist Neil Richmond von der irischen Regierungspartei Fine Gael überzeugt.
Before Brexit, I would have thought it was an aspiration. Post-Brexit, I think it's an inevitability at this stage.
Über die Aussichten auf eine Vereinigung Irlands berichtete unsere Korrespondentin Christine Heuer. Kein Müllberg in der Europäischen Union wächst schneller als der für elektronische Geräte. Rund die Hälfte sind große Haushaltsgeräte, gefolgt von Computern und Smartphones, die gut 14% ausmachen. Ein Pilotprojekt in den Niederlanden versucht nun, zumindest die Geräte weiterzuverwenden, die noch funktionstüchtig sind. In Amsterdam hat die erste sogenannte Cyberbank eröffnet, die alten, nicht zu alten Geräten eine neue Chance geben will. Martin Hahn war für uns dort.
Ich kann auf Sprach machen für dich ab Wednesday 16. um 11 Uhr. Ist gut?
Shadi Kassas telefoniert fast pausenlos an diesem Tag. Die Anrufer bekommen einen Termin von ihm. Sie können sich einen Laptop abholen für nur 20 Euro Pfand. Das sind keine ganz modernen Geräte, aber doch gute Laptops. Shadi Kassas arbeitet für CyberSouq. Der Verein bietet in Amsterdam seit Jahren gratis Computerkurse an für alle, die digitale Nachhilfe brauchen. Doch seit ein paar Wochen werden hier auch Laptops verteilt. Cyberbank heißt das neue Projekt, erklärt Josette de Vroeg. Sie leitet das Projekt. Die Cyberbank ist wie die städtische Tafel, die Essensausgabe, nur mit Laptops und digitaler Unterstützung. Wir bitten Betriebe und Privatpersonen, Laptops zu spenden, die sie nicht mehr nutzen. Die Geräte werden dann von unserer Partnerorganisation ICT van Afmorgen überholt. Dort werden Jugendliche, die es auf dem Arbeitsmarkt schwer haben, zu IT-Experten ausgebildet. Sie richten die Laptops für die neuen Nutzer ein.
De gedoneerde laptops worden opgeknapt, helemaal gebruiksklaar gemaakt.
Die neuen Nutzer, das sind Bürgerinnen und Bürger, die sich sonst keinen Computer leisten könnten. Menschen mit geringem Einkommen und einem sogenannten Stadtpass. Damit kommt man in Amsterdam vergünstigt oder gratis ins Theater, ins Kino oder ins Museum. Rund 120.000 Menschen tragen einen solchen Stadtpass bei sich. Entsprechend hoch ist die Nachfrage.
Daardoor hadden we binnen 2 of 3 dagen 1700 aanmeldingen.
Rund 1700 Menschen meldeten sich in den ersten Tagen bei der Cyberbank. Dabei haben de Vroeg und Kollegen im ersten Monat nur 180 Laptops zu vergeben. Damit die Auswahl fair verläuft, haben sie ein Losverfahren eingeführt. Anita hatte Glück. Die Mit-50erin holt gerade ihr Gerät bei Shadi Kassas ab. Ich hatte mich beworben. Dann musste ich etwas warten und bekam dann die Nachricht. Jetzt bin ich sehr glücklich. Es ist eine Weile her, dass Anita einen eigenen Computer hatte. Vor allem in der Pandemie fehlte ihr diese Möglichkeit, mit der Außenwelt in Kontakt zu kommen. Wer keinen Computer besitzt, ist heute weitgehend vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen, nicht nur in den Niederlanden. Vieles könne man mit dem Handy erledigen, sagt Anita, aber eben nicht alles. Bewerbungen, Bankangelegenheiten, das gehe auf dem größeren Gerät deutlich besser. Bei der Cyberbank kann sie sich aber nicht nur einen Laptop ausleihen, sie findet hier auch Ansprechpartner.
Ich finde es echt geweldig, dass ich dann bewerbe.
Wenn ich etwas nicht verstehe, kann ich hierher zurückkommen. Das finde ich toll. Ich habe zwar ältere Kinder, die Ahnung von Computern haben, aber ich finde es gut, dass ich mich hier selbst kümmern kann und nicht immer meine Kinder um Hilfe bitten muss. Das Team der Cyberbank sorgt dafür, dass Menschen wie Anita nicht mit uralten, langsamen Laptops kämpfen müssen. Sie dürfen unter anderem nicht älter als 5 Jahre sein. Gelegentlich wollten Spender zwar Rechner abgeben, die nichts mehr taugten, sagt Josette de Vroeg.
Ja, wir sind auch kein Milieustraat.
Aber wir sind ja hier kein Wertstoffhof, der alle Arten von Elektroschrott annimmt. Die Menschen haben natürlich sehr gute Absichten und das ist großartig. Aber man muss da ein bisschen streng sein.
Man muss auch ein bisschen streng sein.
Ordnungsgemäß recycelt werden die Laptops hier am Ende aber trotzdem, wenn die neuen Nutzer die Computer irgendwann zurückbringen. Dann gibt es auch die 20 Euro Pfand zurück.
Goedemiddag, Cyberbank mit Shadi. Ja, wo kann ich Ihnen helfen?
Martin Hahn berichtete über die erste sogenannte Cyberbank der Niederlande. Und wer beim Thema bleiben möchte, dem sei der Hintergrund heute Abend empfohlen. Reparieren statt wegwerfen, wenn Elektrogeräte kaputt gehen, ist dann das Thema. Ab 18.40 Uhr im Deutschlandfunk und danach online und in der DLF-Audiothek-App. Das war Europa heute an diesem 21. Februar. Danke fürs Zuhören, sagt Anne Reit.